Wir begrüßen euch heute zu einer Sonderfolge unseres RWE Talks mit zwei besonderen Gästen, nämlich Leon und Robin, den Machern der Meme-Seite Essen Diese. Mit denen sprechen wir heute über ihre Fangeschichte, ihre Beziehung zu RWE und analysieren natürlich auch das bittere Ergebnis gegen Rot-Weiß Oberhausen im Niederrhein-Pokal am Samstag.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin die Moderatorin, die sich hier vorletzte Woche schon selbst abmoderiert hat. Heute bin ich dann doch aber nochmal aus der Torte gesprungen, weil wir zwei ganz besondere Gäste heute im Talk haben, die ich als Redakteurin in der Essener Lokalredaktion schon länger begleite. Robin und Leon sind heute hier, wir freuen uns, dass ihr da seid. Die meisten von euch kennen die beiden wahrscheinlich von ihrer Instagram-Seite Essen Diese. Da haben sie mehr als 130.000 Follower, glaube ich. Ja, genau, so ungefähr. Und da posten sie essenbezogene Memes, sind aber vor allem auch schon sehr langjährige und begeisterte Fans von RWE. Und über ihre Beziehung zum Verein wollen wir heute mit ihnen reden. Erstmal müssen wir aber natürlich über das reden, was am Samstag passiert ist, nämlich über das Pokalspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und dafür haben wir unseren OG-RWE-Experten Martin Herms natürlich auch mit dabei.
Hallo.
Martin, das war ja ganz schön bitter am Samstag. Es gab eine Auswärtsniederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen 2-3. Und so, Achtung, ich droppe jetzt eine Phrase. Der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. Aber damit ist trotzdem nicht so ganz erklärbar, was da am Samstag passiert
ist,
oder?
Eigentlich nicht. Das war, also für neutralen Zuschauer wäre das ein super geiles Spiel gewesen. Wir haben Traumtore gesehen auf beiden Seiten. Es ging hin und her. Aber aus RWE-Sicht oder gerade aus Fansicht gibt es natürlich Spiele, die solltest du besser nicht verlieren. Und dazu gehört eben ein Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen dazu. Das passt so ein bisschen ins Gesamtbild, auch natürlich gegen Aachen. Das tut halt den Fans sehr, sehr weh. Das hat man hinterher an den Reaktionen dann gemerkt. Sehr intensiver Austausch in der Kurve. Aber Fakt ist natürlich, dass das ein sehr, sehr herber Rückschlag war für RWE. Unerwartetes aus. Ich glaube, das war das erste Mal seit dem Drittliga-Aufstieg, dass man ein Pokalspiel verloren hat. Fakt ist, es kann mal passieren. Also ich hatte das auch letzte Woche schon mal gesagt. Es ist keine Vollblamage, ein Spiel bei einem klassentieferen Gegner zu verlieren, der wirklich einen Sahnetag erwischt hat, der extrem effizient war, der von 4 Chancen 3 genutzt hat, der ein Traumtor zum 3-1 geschossen hat. Es kam wirklich an dem Tag alles zusammen, überragende Paraden noch am Ende des Torhüters. Da hätte Kraulich eigentlich den Ausgleich erzielen müssen, hat die ganze Kurve ja fast schon gejubelt. Und ja, das kann schon mal passieren. Wie gesagt, in Oberhausen ein sehr, sehr ambitionierter Gegner, der alles reingeworfen hat, muss man auch mal den Hut vorziehen. Also wie gesagt, klassentieferer Gegner. RWE könnte auch jeden Zweitligisten zu Hause weghauen. Deswegen darf man das vielleicht nicht überdramatisieren. Aber klar ist natürlich, dass man wieder gewisse Muster erkannt hat, alte Probleme, die man auch so, die einen auch im Liga-Alltag begleitet haben. Und darüber müssen wir natürlich gleich noch reden.
Robin, du warst ja am Samstag auch im Stadion. Wie ging es dir?
Ja, also normalerweise freue ich mich immer, wenn wir gegen Oberhausen spielen. Es ist eine kurze Anreise. Ich finde den Weg zum Stadion entlang des Kanals immer ganz, ganz nett. Ist halt irgendwie so schön Ruhrpott. Und dann gingen wir ja auch sehr früh in Führung mit dem schönen Tor von Aslan. Hat mich natürlich sehr gefreut und die Stimmung auf der Kurve war auch sehr gut. Und dann ist es aber irgendwann gekippt und die Stimmung wurde dann immer angespannter. Am Ende dürfen wir noch mal ein bisschen hoffen mit der langen Nachspielzeit und dem 3-2, dass wir vielleicht doch noch den Ausgleich schaffen, aber das war dann leider nicht mehr der Fall. Ja, und nach dem Spiel war die Stimmung dann natürlich nicht mehr so gut.
Was seid ihr grundsätzlich so für Typen, wenn RWE verliert? So, ist das ganze Wochenende im Eimer oder berappelt ihr euch dann schnell wieder?
Man muss sagen, dass wir in der Regel, wenn wir im Stadion sind, vielleicht auch das ein oder andere Bier trinken und ja. Nach dem Spiel auch noch weiterziehen in unsere Stammkneipen und in der Regel machen wir uns dann immer noch einen schönen Abend. Wenn wir gewinnen, natürlich dann noch einen schöneren, aber man kriegt das auch mit der Niederlage hin, dass man das irgendwie verkraftet.
Ja, okay. Wir gehen dann direkt ein bisschen tiefer in die Analyse.
Szene des Spiels.
Ja, und Robin, du hattest gerade schon gesagt, das 1-0 von RWE, von Aslan, es ging so gut los. Nach 5 Minuten war das. Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben? Was hat das so mit euch gemacht in der Fankurve?
Es war natürlich Ekstase pur. Also das Tor war erstmal wunderschön. Also wer den Ball sofort nimmt, sieht man nicht immer. Und er hat sich selbst damit auch ein bisschen belohnt. Und ich hoffe, dass er, oder man hat gehofft, dass er die Energie aus diesem Tor mitnimmt, um weiter zu pushen. Aber es war ein sehr schöner Moment. Das Tor ist sehr früh gefallen. Und das hat uns natürlich hoffen lassen oder glauben lassen, dass das hier ein Pokalerfolg für Essen wird.
Und dann ging es, ich glaube, 20 Minuten waren es ungefähr, Martin, ne, die RWE so relativ überlegen gespielt hat. Und dann, was war
genau
dann?
Ja, schwer zu sagen. Also der Matchplan ging auf jeden Fall auf. Aufstellung hat dann doch, denke ich mal, überrascht. Man hat ja quasi so zwei verkappte Spielmacher auf dem Flügel gehabt mit Marvin Obus, dann Torben Müsel über links. Ja, im Nachhinein muss man sagen, okay, war jetzt keine super Idee. Torben Müsel ist alles, aber kein linker Flügelspieler. Trotzdem ging das so in den ersten 20 Minuten auf. Man hatte totale Kontrolle, war super fokussiert. Oberhausen kam kaum an den Ball. Ja, und dann hatte man den Gegner im Würgegriff und hat ihn wieder rausgelassen. Das war so ein bisschen das Problem, dass man dann Fuß vom Gaspedal genommen hat, was ja an sich kein Problem sein muss. Wenn eine gute Mannschaft mal 10 Minuten vielleicht mal dem Gegner die Initiative überlässt, dann geht das auch. Nur dann muss man auch vernünftig verteidigen und sich nicht so schlampige Gegentore fangen, wie RWE das eben getan hat. Und das war eben das Problem. Und dadurch ist dieses Spiel halt total gekippt und dann völlig in die falsche Richtung ausgeschlagen aus Essener Sicht.
Mhm. Schlampige Gegentore, genau die perfekte Überleitung zu der Szene, die du dir ausgesucht hast.
Für meine Szene des Spiels, genau. Ja, wir müssen über das 1-1 sprechen, weil das war auf jeden Fall so der Wendepunkt in diesem Spiel. Er wehrt alles im Griff, fängt einen Angriff der Oberhausener ab, spielt den Ball zurück auf Torwart Felix Wienand und der trifft halt komplett die falsche Entscheidung. Also die Oberhausener waren sehr weit aufgerückt, haben alles zugestellt und Wienand kommt dann auf die Idee, einen dann auch noch unsauberen Pass vor den Strafraum auf Tom Mustier zu spielen, der in Bedrängnis gerät, der sich dann natürlich auch anders verhalten kann. Also er muss den Ball auch nicht verlieren, er versucht es irgendwie spielerisch zu lösen, er hätte am besten mit dem ersten Kontakt direkt ins Ausklären müssen, sich dann bei Wienand beschweren müssen für dieses Anspiel, was völlig unangebracht war. Und dann verliert er den Ball, die Oberhausener schalten sofort um, 1-1. Und damit bringt man einen Gegner auf fahrlässige Art und Weise wieder zurück ins Spiel. Für Felix Wiener natürlich sehr, sehr unglücklich. Der Junge spielt ja nur im Pokal. Wir alle kennen die Geschichte. Er hatte zum Ende der Saison seine Einsätze gehabt, hat da möglicherweise auch auf mehr spekuliert. Natürlich hat er insgeheim gehofft, vielleicht durch einen Goals-Abgang, dass er die Nummer 1 sein wird. Dann hat er in den ersten beiden Spielen aufgrund der Erkrankung, Verletzung von Goals dann auch noch im Tor gestanden. Hatte da auch einen unglücklichen Auftritt, muss man sagen, in Havelse. In der Schlussphase hat er auch eine falsche Entscheidung getroffen, als er den Ball etwas zu hastig abgeworfen hat. Ja, und jetzt natürlich diese Nummer. Sehr, sehr bitter, aber das hat dann letztlich so den Stein ins Rollen gebracht.
Und nach dem Spiel waren die Fans verständlicherweise ziemlich bedient. Einige haben da aber auch, ja, Uwe Koschinat sagte, die Diskussion mit den Fans sei angemessen aggressiv gewesen. Es war aber dann schon so, dass einige Spieler teils ziemlich herbe beleidigt wurden. Wie empfindet ihr das? Könnt ihr das verstehen, wenn manche Fans nach so einem Spiel ein bisschen die Kontenance verlieren? Oder seid ihr dann doch eher so auf der ruhigen Seite?
Also ich finde, Emotionen gehören zum Fußball dazu. Fußball ist sehr leidenschaftlich. Und es gehört auch dazu, dass man vielleicht mal den Emotionen freien Lauf lässt. Ob persönliche Beleidigungen dazugehören, das steht sicherlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, dass wenn die Mannschaft verliert, aber trotzdem gekämpft hat und eine gute Leistung gezeigt hat, dann sind die Fans auch verständnisvoll. Wenn die Fans den Eindruck haben, da wäre mehr drin gewesen, bringt man vielleicht den Frust so zum Ausdruck. Meiner Meinung nach gehören Emotionen dazu. Bis wohin das dann gehen kann, das muss man sich da vielleicht nochmal gesondert fragen.
Also ich fand, es war natürlich ein bisschen zu viel des Guten. Natürlich ist das frustrierend, wenn du in Oberhausen verlierst, keine Frage, gegen den Regionalligisten, auch gegen einen ungeliebten Gegner. Aber man kann dieser Mannschaft nun wirklich nicht den Willen und die Einsatzbereitschaft oder Moral absprechen. Ich glaube, wenn Tobias Kraulich dieses unfassbare Ding da in der Nachspielzeit verwertet, ich weiß nicht, wie der Oberhausener den gehalten hat, das wusste, glaube ich, keiner, in dem Stadion, dann steht es 3-3 und dann predigen alle von einer tollen Moral und Mensch, die Mannschaft ist zurückgekommen und alles super. Die Mannschaft wollte, es waren einfach unfassbare individuelle Fehler, taktische Fehler, die dazu geführt haben, dass Rot-Weiß dieses Spiel verloren hat. Das lag ganz sicher nicht an der Einsatzbereitschaft. Die haben ja wirklich nochmal in den letzten Minuten alles reingeworfen. Und konkret ging es da halt um, da muss man aber auch mal sagen, so der Austausch, sagte man auch hinterher von Vereinsseite, der war aggressiv, aber so in Summe fair. Und es gab halt vereinzelt einige auf der Tribüne, jetzt nicht in dem Block, nicht in der aktiven Szene, sondern auf der Tribüne. Da sind, da sehen ja auch ein paar Videos. Einige davon haben wir auch gepostet. Und konkret ist es da zu Beleidigungen gekommen gegen die Spieler Luca Bazzoli und Yannick Mause. Luca Bazzoli, das kann ich auch verstehen, ist eine menschliche Reaktion, wollte diesen Fan dann auch stellen. Ist dann auch noch dann zurückgeschoben worden von einem Staffmitglied. Dann ist Lukas Brumme ihm zur Seite gesprungen, hat diesen Fan dann auch gestellt. Das hat man auch nochmal in Videos gesehen, wie er dann nochmal da in den Austausch geht. Das spricht ja eigentlich auch für eine intakte Mannschaft. Ja. Also das war auf jeden Fall drüber. Grundsätzlich kann ich natürlich den Frust verstehen, wenn du so ein Spiel auf so unnötige Art und Weise verlierst.
Das Spiel, du hast es gerade schon gesagt, wirft auch ein Schlaglicht auf die Probleme, die RWE in der bisherigen Saison hatte. Unter anderem die defensive Stabilität, über die wir hier schon öfter gesprochen haben, die wir schon teilweise vermisst haben. Zwischendurch ist sie dann auch mal wiedergefunden worden, aber diesmal sah das wieder ziemlich schwach aus.
Ja, die ist zu selten halt wiedergefunden worden. Ja. Ne? Also da, die Zahlen sind natürlich katastrophal. RWE hat jetzt, klammern wir mal dieses Spiel gegen einen Bezirksligisten in der ersten Pokalrunde aus, dann hat RWE in 11 Pflichtspielen 22 Gegentore kassiert. Das ist eine katastrophale Bilanz. In der Rückrunde waren es 20 Gegentore in 19 Spielen. So, und diese defensive Stabilität, ich verstehe nicht, wo sie hin ist. Die hat RWE komplett verloren und es ist ja fast das gleiche Personal. Also es gab keinen riesengroßen Umbruch. Die meisten Leute, die Achse ist immer noch da. Und wie gesagt, also man kann Oberhausen dann 1-0 führen und auch mal den Fuß vom Gaspedal nehmen. Aber da muss ich es vernünftig verteidigen. Und das passiert RWE eben zu häufig in der Saison, dass man sich leichte Gegentore fängt. Das 1-1 haben wir angesprochen, war ein ähnlicher Fehler wie gegen Aachen, der Ballverlust von Bazzoli. Aber auch das 2-1 und 3-1. Das 2-1, das kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ich habe es mir ein paar Mal angeschaut. Ich verstehe bis heute nicht, was da los war in der Essener Viererkette. Hofmann, also es war ein langer Ball aus der Hälfte der Oberhausen. Essen stand in seiner Grundordnung und Hofmann ist irgendwie auf einmal Innenverteidiger gewesen. Ich weiß nicht, wo Alonso war. Dann war die ganze rechte Seite der Essener war völlig frei. Solche Sachen dürfen einfach nicht passieren beim 3-1 ähnlich. Wobei man da sagen muss, das war eine hervorragende Einzelaktion des Oberhausers. Aber auch da wird ein langer Ball aus der Hälfte des Gegners gespielt. Und das sind so Fehler, die sind RWE letztes Jahr in der Rückrunde einfach nicht passiert. Und die muss man unbedingt abstellen, sonst wird es wirklich schwierig. Und dazu kommt natürlich eben dieses Konstanzthema. Also dieses Oberhausen-Spiel, fand ich, war wirklich ein wunderbares Spiegelbild der aktuellen Saison. Man hat diese Auf- und Abs gesehen, Genie und Wahnsinn, alles in einem Spiel, guter Start, dann wird er total abgebaut. Und das sind so wiederkehrende Probleme, die RWE momentan einfach nicht in den Griff bekommt. Mhm.
Du hast auch einen Kommentar geschrieben, der übertitelt war mit die Luft für Uwe Koschinat wird dünner. Mhm. Ist man kurz vor einer Trainerdebatte oder würdest du so weit noch nicht gehen?
Also man hat jetzt noch keine, das auf jeden Fall. Und ich finde, man muss bei dieser Geschichte auf jeden Fall so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Mhm. Man darf nicht vergessen, okay, dass dieses Pokal aus, das tut weh, keine Frage. Das kann aber passieren. Und Fakt ist, die Bilanz in der Liga, trotz aller Probleme, die ich da gerade teilweise angesprochen habe, ist die Bilanz ja noch völlig in Ordnung. Also Rot-Weiß Essen ist Siebter, hat 2 von 10 Spielen nur verloren, ist 3 Punkte hinter Platz 3. Also sowas hätte man ja vor einem Jahr sofort unterschrieben und mitgenommen. Das darf man wirklich nicht vergessen. Von daher, wäre es nicht fair, jetzt über den Trainer wirklich intensiv zu diskutieren. Natürlich bewegt er sich auf etwas dünnerem Eis. Das ist ja auch völlig klar. Ne? Also wenn er jetzt die nächsten beiden Spiele verlieren sollte gegen Viktoria Köln oder gerade das Derby gegen Duisburg, da möchte ich nicht in seiner Haut stecken, dann kann es natürlich auch für den Trainer eng werden. Er muss jetzt Ergebnisse liefern. Das weiß er, denke ich mal, auch. So ist das Geschäft eben. Aber Fakt ist natürlich, dass da man muss sich eher über die Inhalte dann unterhalten. Das wird man intern sicherlich auch tun. Der Trainer wird natürlich auch massiv im Stich gelassen von seinen Leistungsträgern. Auch das gehört dazu. Arslan haben wir angesprochen, macht ein super Tor. Aber das hat man ja in der Meisterschaft bisher noch nicht gesehen. Noch kein Tor aus dem Spiel heraus. Er macht eben nicht den Unterschied wie in der Rückrunde. Da hat er viele enge Spiele für RW entschieden. Das gibt's halt nicht. Er ist nicht so ein Unterschiedsspieler wie zum Beispiel Cigerci von Energie Cottbus. Tom Mustier muss man auch scharf kritisieren. Auch er hat seine Form nicht gefunden, hochgelobt. Nicht umsonst, ein richtig toller Spieler, der sich stark entwickelt hat. Er hat seine Form einfach nicht. Marvin Obus, Ja, da muss ich mir auch an den Kopf fassen. Also letzte Woche habe ich noch davon gesprochen, jetzt ist Obus-Time. Tolles Spiel gemacht, also als er reinkam in Aue, auch wunderbar gegen Hoffenheim, die halbe Stunde super trainiert. Und dann kommt er rein und dann so eine Leistung. Das war eine absolute Nichtleistung von Obus. Ich glaube, da das enttäuscht den Trainer natürlich auch, ist doch völlig klar. Er gibt ihm jetzt die Chance, er hofft, dass er jetzt explodiert und dann kommt da sowas bei rum. Also das spielt alles auch eine Rolle. Natürlich macht Kostschnatt momentan nicht alles richtig, völlig klar. Aber ich glaube, da muss man erstmal auch mal woanders anfangen zu schauen und zu beurteilen. Und um auf die Frage zurückzukommen, aktuell nein, keine Trainerdiskussion, wäre auch nicht fair. Aber ich kann nicht versprechen, dass es nicht so bleibt, wenn die nächsten Spieler in die Hose gehen.
Was macht dieses Wechselbad der Gefühle mit euch als Fans? Immer so ein Topspiel, dann wieder eine schwache Leistung, dann kommt die Mannschaft wieder total stark zurück.
Mittlerweile hat man sich, glaube ich, als RWE-Fan dran gewöhnt, weil da ist RWE auf jeden Fall konstant über die Jahre gewesen. Das war ja gefühlt noch nie anders. Und deswegen kann man da, glaube ich, mittlerweile einiges ab. Aber es ist natürlich auch das, was den Fußball geil macht, die Emotionen dann. Ne? Auch wenn es mal ein sehr schlimmes Wochenende gibt wie jetzt, dann gibt es auch mal wieder ein besseres in der nächsten Woche.
Ja, ihr habt RWE ja als Fans auch schon durch die Regionalliga-Zeiten begleitet. Das war sicherlich auch nicht immer schön.
Nee. Landesliga.
Ja, wir wollen noch ein bisschen intensiver über eure Beziehung zu RWE sprechen. Viele Followerinnen und Follower haben uns da auch Fragen zugeschickt. Und also ich habe ein bisschen den Eindruck, was euch und RWE eint, ist, dass ihr für die Menschen aus Essen ein wahnsinnig großes Identifikationspotenzial schafft. Also ja, oder vielleicht eher so ein Wir-Gefühl erzeugt, so diese Verbundenheit, dieses Heimatgefühl und vielleicht auch stolz, Essener zu sein. Das glaube ich, dass Leute das empfinden, wenn sie an die Hafenstraße gehen und auch wenn sie euer Profil aufrufen. Das wäre zumindest meine Analyse, warum ihr so erfolgreich seid auf Social Media. Und ihr seid ja auch persönlich sehr stark mit RWE verbunden. Ihr seid beide in Vogelheim geboren. Robin, du hattest mir letztens noch erzählt, dein Vater hat unter Tage gearbeitet, deine Mutter hat bei Bäcker Peter gearbeitet. Ihr kennt euch seit dem Kindergarten und seid zusammen in Vogelheim aufgewachsen. Und ich stelle mir das so vor, wenn man in Vogelheim geboren wird, dass man dann so nach der Geburt eigentlich so direkt die Dauerkarte so in den Maxi-Cosi geschoben bekommt. Wie seid ihr denn zur RWE gekommen?
Ja, also das ist eigentlich sehr treffend beschrieben. Wir sind in Vogelheim aufgewachsen. Das ist ja fußläufig sehr nah am Stadion. Und wir beide haben auch Fußball selber gespielt beim Vogelheimer SV. Und da bleiben einem nicht viele Optionen übrig. Also man sagt dann jetzt nicht, ich werde jetzt Schalke-Fan.
Nee.
Sondern das kommt man halt automatisch zum RWE. Wir waren halt schon als kleine Kinder im Stadion, damals im Georg-Melches-Stadion. Und das war immer ein großer Teil unserer Kindheit, weil das auch ein großer Teil der Familie ist. Irgendwie jeder aus der Familie hat irgendwie was mit RWE am Hut. Und so wächst man dann halt auf und so wird man dann halt auch sozialisiert.
Mhm. War es bei dir auch so, dass du zuerst mit der Familie ins Stadion gegangen bist?
Ja, genau so. Also ich bin mit meinem Onkel und abwechselnd mit meiner Mutter, mit meinem Vater nie, aber mit meinem Onkel und meiner Mutter abwechselnd ins Stadion gegangen. Je nachdem, wie dann Zeit war. Also meine Mutter musste auch manchmal dann arbeiten, mein Onkel zu der Zeit nicht mehr. Und dann war ich mal mit meinem Onkel Karl-Heinz, schön, damals noch im Georg-Melches-Stadion, ja.
Liebe Grüße an Karl-Heinz.
Liebe Grüße.
Martin, wann war eigentlich dein erster Stadionbesuch?
Oh, mein erster Stadionbesuch war, ich glaube 1992 oder 93 hat mein Vater mich mitgeschleppt zur Hafenstraße. Ich habe halt so die goldene, damals noch Generation erlebt mit den 94er-Helden. Deswegen tat es mir umso mehr leid, das war eine schlimme Nachricht am Wochenende, dass Robert Reichert verstorben ist. Damals als Kind einer meiner Lieblingsspieler, ein absoluter Hafenstraßenfußballer, Flügelspieler über außen. Der hat mich halt sofort begeistert, eben plus dann diese Truppe von Jürgen Röber war an sich halt überragend. Ne? Also es war für mich persönlich ein perfekter Einstieg damals, RWE zu schauen. Ne? Dann hast du sofort als Kind so ein Erlebnis wie das 94er-Finale in Berlin. Und ja, damals hatte mich das so als Kind auf jeden Fall total gepackt.
Wie oft seid ihr denn im Stadion? Das hatte uns auch ein Follower zugeschickt, die Frage.
Also ich bin bei jedem einzelnen Heimspiel. Ich glaube, ich habe diese Saison jetzt auch noch keins verpasst. Bei den Auswärtsspielen muss man sagen, also erstmal massiven Respekt an alle Fans, die das jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende auf sich nehmen. Da sind ja wirklich die verrücktesten Orte und Distanzen dabei. Da suchen wir uns dann eher die Spiele aus, die irgendwie hier in der Nähe sind. Und so ein paar Highlight-Spiele. Ne? Also wir waren auch schon mal in Dresden oder in München, aber wir fahren jetzt nicht zu jedem Auswärtsspiel. Aber bei den Heimspielen sind wir schon immer dabei. Wir haben Dauerkarte auf W2. Da stehen wir auch immer und ist ein großer Teil unseres Wochenendes auch immer. Ja.
Und habt ihr Rituale? Also ist es so, dass jeder Spieltag gleich verläuft bei euch?
In der Regel schon, ja. Also wir treffen uns immer bei einem Kumpel von mir, der wohnt nähe Altenessen-Mitte, laufen von da zum Stadion. Das sind so ungefähr 30 bis 45 Minuten. Nehmen die vielen Bütchen mit, die auf dem Weg liegen, trinken Wegbierchen. Sind immer schon relativ früh, auch vor Anpfiff am Stadion, quatschen da nochmal mit vielen Leuten, die wir so kennen, gehen dann ins Stadion, gehen hoch zu unserem Platz und dann 90 Minuten Vollgas.
Mhm. Mehrere User wollten auch gerne wissen, wer euer Lieblingsspieler ist. Das könnte man jetzt auch so interpretieren, Lieblingsspieler aller Zeiten, aber auch in wem ihr aktuell das größte Potenzial seht in der Mannschaft.
Ja, willst du anfangen?
Ich habe jetzt eher All-Time gedacht, aber aktuell...
Ja, All-Time interessiert uns auch.
All-Time, also das war für mich so mein Kindheitsheld damals. So, ich weiß nicht, ob viele Leute noch kennen, das war Adi Bilgin. Also als Kind war das für mich mein Held. Ja. Das war auch mein erstes Trikot damals. Und ja, für mich war das damals der größte. Natürlich kann ich das jetzt schlecht fußballerisch und so begründen, weil das war natürlich sehr lange her. Das ist eher eine emotionale Entscheidung. Aber also All-Time ist auf jeden Fall mein Lieblingsspieler.
Bei mir würde ich sagen, auch emotional bezogen, aber natürlich auch spielerisch, Willy Lippens. Wir durften ihn auch persönlich kennenlernen, als wir letztes Jahr das Sondertrikot mit RWE gemacht haben. Ein unfassbar netter Mensch und es war wirklich so ein Traum, der da in Erfüllung ging, als wir ihn persönlich getroffen haben und mit ihm irgendwie zusammen was geshootet haben. Aktuell finde ich, mir macht es persönlich sehr viel Spaß, Misuta zuzuschauen beim Spielen. Ist immer gut für eine Überraschung, ist wirklich fußballerisch sehr gut und macht gerade einfach sehr viel Spaß, ihn zuzuschauen. Ob es jetzt mein Lieblingsspieler ist, weiß ich nicht, aber das ist gerade so eine Momentaufnahme, definitiv.
Ein User wollte auch wissen, wie ihr aufstellen würdet, wenn ihr Trainer wäre. Also ich glaube, ihr müsst jetzt vielleicht nicht eine komplette Startelf zusammenstellen, aber gibt es vielleicht einen Spieler, der im Moment nicht so oft in der Startelf steht, wo ihr sagen würdet, der hat vielleicht noch mehr Potenzial? Gibt es irgendwas, was ihr anders machen würdet?
Sehr gute Frage.
Ich spiele ungern Trainer, ich bin sehr gern Fan, deswegen ist
das ja. Hättet ihr Klaus Jasula aufgestellt am Samstag? Also aus meiner Sicht hat der auf jeden Fall gerade in so einem emotionalen Spiel dann doch gefehlt. Also schien mir dann doch, als Bazzoli ein bisschen überfordert war vor der Abwehr, ich glaube, so ein Klaus Jasula in so einem Spiel oder dann in zwei Wochen in Duisburg.
Ja, definitiv. Also ist, glaube ich, schon so ein Fels in der Brandung und gerade bei so emotionalen Spielen brauchst du solche Leute. Mich hätte es auch gefreut, wenn Misuta gespielt hätte von Anfang an. Das hätte er sich verdient gehabt. Aber ansonsten, es hat einen Grund, warum wir beide auf den Rängen stehen und nicht unten am Spielfeldrand. Deswegen.
Ja, Aufstellung stimmt. Ist ja immer so eine Sache. Ne? Also in den ersten 20 Minuten hätten alle dem Trainer auf die Schulter geklopft und sagen, alles richtig gemacht. Und am Ende, klar, ne, hat es nicht ganz funktioniert. Müsel über links habe ich schon angesprochen. Mitsuta war aber eben in Japan. Das fand ich auch in Ordnung, wenn ein Spieler 5 Tage aus persönlichen Gründen ins Ausland reist, ist nicht ja. Bei der Mannschaft, dass der da nicht von Anfang an spielt. Aber ich hätte dann einfach mal ein bisschen mutiger so einen schnelleren reingepackt. Vielleicht mal so einem Owusu so eine Chance geben, über links zu wirbeln. Aber klar, bei Rot-Weiß, bei so einem guten, breiten Kader gibt es immer Diskussionsbedarf, was die Aufstellung angeht.
Mhm. Was die Follower auch noch interessiert, ist, was so euer prägendstes Erlebnis war im Stadion oder auch so das beste Spiel für euch in all den Jahren?
Das sind bei uns wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind es Sachen, die eher in jüngerer Vergangenheit sind, weil, wie gesagt, wir haben 14, 15 Jahre Regionalliga mitgemacht, da war jetzt
nicht so viele Highlights
dabei. Wie viel Geiles dabei.
Ja, da war jetzt nicht so viele Spektakel. Ich erinnere mich natürlich noch an die Zweitliga-Zeiten, aber da waren wir kleine Kinder, deswegen ist das jetzt nicht mehr so prägnant im Kopf. Deswegen ist es für mich natürlich der lang ersehnte Wiederaufstieg in die dritte Liga mit dem letzten Spiel gegen Aalen, wo wir dann ja 2-0 gewonnen haben und damit aufgestiegen sind. Aber auch das ganze Wochenende, also das war wieder richtig, richtig Emotion pur. Aber auch in der Folgesaison, als wir dann in Duisburg gespielt haben und in letzter Minute in der Nachspielzeit noch den Ausgleich, nicht den Ausgleichstreffer, sondern das 2-1 geschossen haben. Auch das ein wunderschöner Fußballtag. Aber ja, das beste Erlebnis für mich war auf jeden Fall der Aufstieg wieder in die dritte Liga.
Ja, für dich auch?
Ja, auf jeden Fall. Emotional gesehen, definitiv. Ein besonderes Spiel, was ich noch auf jeden Fall im Kopf habe, was so für mich mein Top-Spiel der letzten Jahre war, was ich immer wieder gerne sehen würde, was ich nicht live gesehen habe, aber also schon live, aber nicht im Stadion und auch wenig andere, war während der Lockdown-Zeit das DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Also das hat richtig Spaß gemacht. Vor allem DFB-Pokal immer ein großes Highlight. Jetzt leider besonders schwierig, oder was heißt besonders schwierig, jetzt haben wir das los über den Niederrhein-Pokal dieses Jahr leider nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir es auch so schaffen.
Kleine Ergänzung, es ist ja noch möglich.
Genau, ja.
Also haben auch alle betont nach dem Spiel, mit Platz 4 in der Liga, was durchaus aufgrund der Qualität von Essen möglich ist, könnte man sich noch qualifizieren für den DFB-Pokal.
Ich denke auch. Mhm.
Was war so eure wildeste Auswärtsfahrt?
Also für mich definitiv Sonderzug Dresden, vorletzte Saison. Irgendwie 5 Uhr morgens Essen Hauptbahnhof und dann ungefähr um dieselbe Zeit, 24 Stunden später, wieder am Essen Hauptbahnhof. Das macht sehr viel Spaß, aber ist natürlich auch eine wilde Fahrt.
Mhm. Könnt ihr das Gefühl beschreiben, was RWE euch gibt, wenn ihr ins Stadion kommt?
Heimat.
Also, ja. Heimat, nach Hause kommen, die Menschen, die da sind, es ist alles echt. Es ist, also man kann über Kommerzialisierung im Fußball halten, was man möchte. Aber ich finde, in der dritten Liga und gerade bei RWE ist es eben noch nicht so wie in vielleicht in der ersten Liga oder im Ausland ist es ja teilweise noch viel schlimmer. Und ich finde, es ist einfach alles ehrlich, authentisch und es ist für uns immer ein Stück weit nach Hause kommen, im Stadion zu sein.
Mhm. Ein User wollte auch noch wissen, ob ihr erkannt werdet von Menschen, wenn ihr im Stadion seid, wo ihr dann ohne Masken seid, also jetzt außer von euren Freunden, mit denen ihr sowieso da seid.
Also mittlerweile gibt es natürlich viele Leute, die irgendwie unsere Gesichter kennen, das bleibt auch nicht aus. Die ganz große Masse weiß es natürlich immer noch nicht und so soll es auch bleiben, aber natürlich kommt es immer mal vor, dass man erkannt wird, dass Leute einen ansprechen, aber es ist immer nett und schön, man hat gute Gespräche, gute Austausche und so soll es ja auch eigentlich sein.
Mhm. Mehrere Fragen haben uns auch erreicht zu dem Sondertrikot, das ihr ja letztes Jahr, Anfang des Jahres rausgebracht habt, zusammen mit RWE. Da würde mich erstmal interessieren, wie war das für euch, als ihr diese Möglichkeit bekommen habt, als Fans aus Kindheitstagen? Das ist ja wahrscheinlich eine riesige Freude gewesen.
Absolut. Man muss ja auch sagen, dass der Verein auf uns zukam und gefragt hat, ob wir das machen möchten. Und wenn man so eine Anfrage bekommt, dann Ekstase pur.
Wir hätten uns das nie träumen lassen. Also das war schon in den letzten Jahren der Moment auf jeden Fall, wo wir dachten so, ey, das ist jetzt wirklich echt, kann uns immer jemand kneifen, weil das ist halt das Größte. Also ein Trikot ist halt als Fan immer das Highlight, ein Highlight der Saison auf jeden Fall. Und dann so ein Trikot mit RW machen zu können, das ist ein Traum.
Mhm. Und die Anzahl der Trikots war ja limitiert. Und ich erinnere mich, es gab da ja so ein Pop-Up-Store in der Essener Innenstadt und die Schlange war, weiß ich nicht, wie viele 100 Meter lang. Es war ja wahrscheinlich auch Wahnsinn, das zu sehen, ne? Was es da für einen Ansturm gab auf dieses Trikot.
Ja, auf jeden Fall. Also die Anzahl war auf 4.500 limitiert, wegen der Essener Postleitzahl 45, was ja auch die Rückennummer des Trikots war. Und wir haben es geschafft, das Trikot weitestgehend auszuverkaufen nach ich glaube, 2-3 Tagen. Und das war halt für uns emotional sehr schön. Und für den Verein war es, glaube ich, auch ein finanziell gutes Projekt einfach, weil 4.500 Trikots kann man sich ja dann ausrechnen, was da ungefähr der Umsatz bei ist. Deswegen war es, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie ein schönes Projekt.
Ganz jedem hat es aber trotzdem nicht gefallen. Es gab da ein Transparent, was hochgehalten wurde auf der Westtribüne mit Kritik an diesem Trikot. Das hat uns auch jemand gefragt, ob ich diese Kritik verletzt hat oder wie ihr damit umgegangen seid, wobei man dazu sagen muss, dass, so wie ich mich erinnere, diese Kritik eigentlich nur von einer speziellen Ultra-Gruppierung kam. Aber hat das was mit euch gemacht?
Also wir wollten das Wappen auf jeden Fall rot-weiß lassen, das will ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben.
Ja, okay. Ich sag nur, natürlich war das in dem Moment irgendwie erstmal keine schöne Nachricht, das so zu sehen, aber ich meine, jeder kann ja erstmal seine Meinung äußern. Es gab danach auch informelle Austausche mit verschiedenen Gruppen, Personen. Und es ist alles gut. Also wir waren jetzt nicht eingeschüchtert. Mhm. Das war einfach eine Meinungsäußerung. Das Geld, was wir verdient haben mit dem Trikot, haben wir gespendet an die Essener Chancen. Wir fanden, es war an sich ein schönes Projekt. Und jetzt über die Farben kann man sich streiten, man kann sich über das Logo streiten.
Die Farben müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, das waren die Essener Stadtfarben, also blau und gelb.
Korrekt, genau. Da kann man sich drüber streiten und jeder kann da auch eine andere Meinung sein und über Geschmack lässt sich sowieso streiten. Aber an sich war das für uns ein gutes Projekt. Wir glauben, das war für den Verein ein gutes Projekt. Es war verbunden mit einer sozialen Geste und deswegen sind wir auch weiterhin und immer noch stolz auf dieses Projekt.
Und die Person, die ihr Frage gestellt hat, wollte auch noch wissen, ob euch das in irgendeiner Art und Weise entmutigt hat oder ob ihr Lust hättet auf weitere Projekte gemeinsam mit dem Verein.
Entmutigt definitiv nicht. Aber trotzdem muss man einfach sagen, dass wir ja in den Projekten, die wir machen, mit verschiedensten Institutionen aus der Stadt sowieso immer ein bisschen vorsichtiger sind und jetzt nicht irgendwie jedes Jahr was machen wollen. Ja. Wenn sich irgendwann wieder der Zeitpunkt ergibt, was zusammen mit dem Verein zu machen, dann machen wir das natürlich. Wie gesagt, wir sind Fans, es ist unser Herzensverein. Aber wir drängen jetzt nicht darauf, dass es irgendwie jedes Jahr passiert, sondern es soll ja auch was Besonderes bleiben.
Mhm. Wir haben noch zwei Fragen gestellt bekommen, die vielleicht nicht so ganz ernst gemeint sind, aber ich stelle sie mal trotzdem. Frage Nummer eins, was ist eure Meinung zu einer Jakob-Golz-Statue? Sollte man die aufstellen?
Ui.
Also Jakob Golz ist ein wunderbarer Torwart, wir haben ihm viel zu verdanken und er ist menschlich ein total cooler Typ, er ist fußballerisch sehr cool. Ich glaube, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, was so Denkmäler angeht und Leute in den Legendenstatus erheben. Vielleicht macht er noch ein paar Jahre bei RWE, vielleicht beendet er seine Karriere bei RWE, dann kann man gerne darüber nachdenken, aber für den jetzigen Moment würde ich sagen, bester Mann, aber ein bisschen.
Ja. Also erstmal bei der Helmut Rahn-Statue belassen.
Ja. Ja. Da gibt es Unterschiede, ne? Von WM-Helden von 54 zu Jakob Golz. Also bei allem Respekt vor Jakob Golz, da muss er noch ein bisschen was für tun wahrscheinlich.
Ja, und dann wollte noch jemand wissen, würdet ihr bei einer Entlassung des Trainers zur Verfügung stehen,
um Trainer zu werden? Ja, müssen wir mal unsere Kalender checken. Aber ich glaube,
ihr habt ja viel zu tun.
Nee, ich glaube, der Job ist auch echt nicht so leicht und also nervlich und auch kompetenzmäßig würde ich mir das jetzt nicht zutrauen.
Ja, und dann müsste man ja beim Spiel auch nüchtern bleiben.
Ja,
dann
macht das auch keinen Spaß mehr.
Das stimmt, das ist das große Problem dabei. Ja.
Lass lieber ein Hobby lassen und ja.
Okay, und lieber einen Stauder dabei trinken.
Genau.
Seid ihr denn am nächsten Samstag dabei beim Spiel gegen Viktoria Köln? Ist ja noch annähernd in der Nähe.
Ja, also wie gesagt, bei den Heimspielen immer. Wir haben auch Karten für Duisburg und sind zwei Spiele, auf die wir uns sehr freuen und die, glaube ich, auch gut werden.
Ja, stimmt, ist ein Heimspiel. Ich habe mich vertan. Deswegen seid ihr natürlich dabei, ja.
Guter Test.
Ja, ja. Genau, ist mal nur ein Test. Mögt ihr einen Tipp abgeben? Kommt jetzt der große Sieg?
Also, Viktoria ist ja ein besonderer Gegner. Ich sag 2-0 Essen.
Ich sag 3-0.
3-0, okay. Martin, was sagst du? Wird jetzt wieder das Ruder rumgerissen?
Ja, ist schwierig. Also, bisher hat es ja die Mannschaft unter Köschent immer geschafft, auf ein schlechtes Spiel, auf eine schwere Niederlage die passende Antwort zu finden. Das müsste natürlich auch am Samstag folgen, sonst, wie schon angesprochen, wird es wirklich sehr, sehr ungemütlich an der Essener Hafenstraße. Die Viktoria, das darf man auch nicht vergessen, ein Punkt vor RWE, schaffen es irgendwie immer wieder, trotz aller Umbrüche und Verluste von Spielern, eine gute Rolle zu spielen. Da muss man wirklich den Hut vorziehen vor der Arbeit, die da geleistet wird. In Köln allen voran Sportchef Stefan Küsters, die machen das wirklich sehr, sehr stark. Aber ich denke schon, dass RWE diesem Druck standhalten wird und mit 2-1 gewinnen wird. So wie in der letzten Saison, da war, glaube ich, das Ergebnis.
Okay. Das Spiel wird am Montag wieder Thema hier im Talk sein. Dann bin ich wirklich nicht mehr dabei. Ich verspreche, dass dann Kira zurückkommt. Wir bedanken uns bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao aus Essen.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.